Zum Abschluss des heutigen Nachmittags schauen wir jetzt mehr auf die hermeneutische und systematische Seite der Mission. Und ich habe ja Handouts gegeben, wo dann einige Punkte drauf sind, so PowerPoints. Das Thema heißt Mission als theologische Kommunikation, hermeneutische Erwägungen zur Verkündigung des Evangeliums. Und hierbei geht es darum, einige grundlegende Aspekte einer theologischen Theorie der Kommunikation im Kontext der Mission aufzuzeigen. Und das scheint notwendig zu sein angesichts der Tatsache, dass in der Theologie der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und bis zum Ende der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts die Kommunikation zunehmend als ein weitreichendes, kulturell prägendes Phänomen wahrgenommen wird. Und hierzu bemerkt R. Stevenson in seinem Artikel Globale Kommunikation im 21. Jahrhundert treffend, Zitat: Die gegenwärtige Revolution der Kommunikation ist das Produkt des Zusammenflusses von drei neuen Technologien, die der Computer, der Kommunikationssatelliten und der Digitalisierung. Die Digitalisierung erlaubt die Übertragung aller Arten von Informationen, von Texten, Bildern und Ton in einen gemeinsamen Code, der sich praktisch in jedem Medium speichern lässt. Eine unbegrenzte Flut digitalisierter Daten lässt sich von jedem Punkt der Erde zu jedem anderen in Lichtgeschwindigkeit übertragen. Im 21. Jahrhundert entsteht eine globale Kultur, in der Information die Grundlage für Wohlstand und Macht bildet, ein globales System, das nationale Grenzen und Institutionen aufhebt, eine Technologie, die das kollektive Wissen der Welt mit einem Tastendruck für jedermann überall und sofort verfügbar macht. Zitat Ende. Zugleich wird Kommunikation jedoch zu wenig unter theologischen Gesichtspunkten betrachtet, die einen Beitrag dazu leisten könnten, diese grundlegende Schöpfungsstruktur und Schöpfungsgabe ihrer Intention gemäß anzuwenden. Deshalb wird im Folgenden der Befund der Heiligen Schrift erhoben und auf ihren Beitrag zu einer Theorie der Kommunikation hin ausgewertet. In drei Schritten werden Ursprung, Medium und Ziel der Sprache aus biblischer Perspektive aufgezeigt. Der erste Teil stellt die Trinität als notwendigen und hinreichenden Ursprung und Ermöglichung der Kommunikation dar. Der zweite Teil beleuchtet sodann das Verständnis der Sprache in der gegenwärtigen Theologie sowie einige wesentliche Eigenschaften der Sprache, wie sie in der Heiligen Schrift zutage treten. Und schließlich verbindet der dritte Teil die dargestellten Aspekte, indem er die Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen dadurch erklärt, dass sie wesentlich durch seine Kommunikationsfähigkeit ermöglicht und begründet ist. Zunächst also Gottes Trinität als Kommunikationsgemeinschaft. 2.1, die Offenbarung Gottes als Urmotiv der Kommunikation. Der Weg zu einer theologischen Kommunikationstheorie muss sachgemäß seinen Anfang bei dem ihr aufgetragenen Erkenntnisgegenstand nehmen, nämlich Gott. Ohne das Sein Gottes gäbe es weder Kommunikation innerhalb der Gottheit noch zwischen Gott und Mensch. Dies kann in zuverlässiger Weise jedoch nur derjenige wissen, der die Heilige Schrift als Offenbarung erkannt hat und sie über das Sein und Wesen Gottes befragt. Jedoch ist der Mensch ohne Offenbarung, und das heißt, was wir eben gehört haben, auch ohne Heiligen Geist, in einer ausweglosen Situation gefangen, da er nicht das Instrumentarium besitzt, um eine zuverlässige Erkenntnis über Gott zu erlangen. Damit stellt sich sogleich die Frage, wer oder was Gott ist, beziehungsweise wie man ihn definieren kann. Das Sein Gottes, also sein unsichtbares Wesen, ist gemäß der Theologie des Paulus in erster Linie an seinen Taten zu erkennen, denn diese Taten spiegeln seine ewige Kraft und seine Gottheit wider, Römer 1, Vers 20. Die Taten Gottes sind also somit a priori und wesensmäßig für den Menschen kommunikativ. Sie sprechen zu ihm, denn sie reden zum Menschen von der Ewigkeit, Kraft und Gottheit Gottes. Und dies bedeutet, dass das Wesen Gottes ein kommunikatives Wesen ist. Doch neben die Tat Gottes tritt das Wort Gottes, also sein verbales Sprechen, in gleicher Weise hinzu, sodass die Kommunikation Gottes zu einer Einheit ergänzt und zusammengefügt wird. Diese Einheit von Wort und Tat ist im hebräischen Konzept von Davar bezeugt und verankert. Und dies bedeutet, dass die gedankliche Leistung des Menschen von der Unbegreiflichkeit der Schöpfung, zu der er selbst gehört, auf einen ewigen, kraftvollen Schöpfer zu schließen, von Gottes verbaler Selbstmitteilung begleitet und unterstützt wird, ja sozusagen aufgeschlüsselt wirkt. Und diese verbale Selbstmitteilung Gottes erfolgt unmittelbar in mündlicher und mittelbar in schriftlicher Form. Und hier wird die Unterscheidung zwischen dem verborgenen und dem offenbarten Gott wichtig. Der verborgene Gott, der Deus absconditus, offenbart dem Menschen nur seine Schöpferkraft, seine Gottheit und damit seine Kommunikationsfähigkeit. Erst der offenbarte Gott, der Deus revelatus, offenbart dem Menschen seine Trinität und die Art und Weise seiner Kommunikation mit dem Menschen. Eine aufschlussreiche Verbindung von Trinität und Heilsgeschichte, in der sich ja die Offenbarung Gottes vollzieht, stellt H. Fritzsche her. Für ihn ist die christliche Trinität kein philosophischer Begriff, sondern die bis ins Letzte verdichtete Zusammenfassung der biblischen Urgeschichten. Und er differenziert den Schöpfungsaspekt, indem er sagt, Gott gibt als personaler Urgrund dem Menschen als Geschöpf Teil an seinem eigenen Schaffen. Und diese Teilgabe an Gottes Schaffen für den Menschen hat zwei Dimensionen, nämlich die Kreativität und die Kommunikativität. So wie Gott die Welt als Ganzes schuf und in Christus die Welt durch sein Wort beständig erhält, Hebräer 1, Vers 3, so soll der Mensch die ihn umgebende Schöpfung gestalten durch Herrschaft und Arbeit. Genesis 1, 26 bis 28 und Kapitel 2, Verse 5 und 15. Doch weil Gott ein Gemeinschaftswesen ist, ist auch der Mensch im Ebenbild Gottes ein Gemeinschaftswesen. Und so gesehen bildet sich die Trinität Gottes in der Kommunikativität des Menschen ab. Der Mensch erkennt also, dass ein Gott existiert und dass dieser Gott der Schöpfer der immanenten Welt ist, also der Welt, in der wir jetzt leben. Zweitens erkennt der Mensch, dass Gott in seinem Wesen ein kommunikativer Gott ist, weil eben diese immanente Welt als Schöpfung Gottes etwas von Gott zum Menschen kommuniziert. 2.2, die Trinität als Gemeinschaftsbeziehung. Wie bisher sichtbar wurde, besteht eine erkenntnistheoretische Grenze zwischen Verborgenheit und Offenbartheit Gottes. Das ist ja das Problem der Religionen, dass sie etwas von Gott erkennen, aber ihnen der Erkenntnisschlüssel fehlt, um in die Gemeinschaft mit ihm zu treten. Hinzu kommt, dass die Wahrheit über etwas Transzendentes nur begrenzt durch die menschliche Sprache beschrieben werden kann. Denn Gottes Wesen übersteigt das geschöpfliche Begriffsvermögen, was wir als Menschen haben. Daher können wir über ihn auch nur Teilwahrheiten aus seinem Wesen folgern. Zum Beispiel das Sprachbild Jesus war im Schoß des Vaters, Johannes 1,18, illustriert die Gemeinschaft des Sohnes mit dem Vater innerhalb der immanenten Trinität. Also innerhalb Gott, von Gott selbst. Doch dieses Bild macht jetzt keine Aussage darüber, wie der Mensch sich diese Gemeinschaft im Einzelnen vorzustellen habe in der unsichtbaren Welt. Es ist ein Bild, was uns das aufschließen möchte, aber die Realität, die dazugehört, ist noch viel größer, als was wir uns vorstellen können. Weil Sprache, auch theologische Sprache, immer begrenzt ist in Raum und Zeit. Und so wollen wir dann auch einige Bibelstellen anschauen und dann das vergleichen mit neueren Konzeptionen zur theologischen Kommunikation. Johannes 1, Vers 1 bis 2 betont durch die Wiederholung der Präposition pros, also zu Gott hin, dass der Logos und Gott in Orientierung zueinander waren. In seiner präinkarnatorischen Gestalt war der Sohn in bewusster Gemeinschaft mit dem Vater. Und auch Johannes 17, Vers 5 betont durch die Wiederholung, dass Jesus durch den Vater verherrlicht werden will, so wie er verherrlicht war, als die Welt noch nicht existierte. Bei dir, parasseauto, parasoi, unterstrichen, Jesus will die Herrlichkeit, die Doxa, bei Gott erfahren. Und die Präposition para bezeichnet mit dem Dativ eine räumliche Nähe. Und damit ist analog zu der irdischen Gemeinschaft Jesu bei den Jüngern, Johannes 14, 25, parhymin menon, also als ich bei euch war, sagt Jesus zu den Jüngern, ist hier die himmlische Gemeinschaft Jesu mit dem Vater in Johannes 17, Vers 5 impliziert. Auch 1. Johannes 1, Vers 2 beschreibt eine dynamische Beziehung zwischen dem ewigen Leben, nämlich Christus selbst und dem Vater, ten zoen aionion hetis en proston patera, also auch hier die Gemeinschaft. Und hier bezeichnet die Präposition pros mit dem Akkusativ eine Beziehung der räumlichen Nähe zu Gott hin, wie auch in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang das Wort und das Wort war zu Gott hin. Wir hatten ja vorhin schon über den Logos gehört. Aber weil Gott für den Menschen nicht zu sehen ist, hat der einzig gezeugte Gott, nämlich Christus, der im Schoß des Vaters war, ihn verkündet. Der Schoß des Vaters ist ein Bild für die vertraute Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn und er drückt eine kontinuierliche kommunikative Gemeinschaftsbeziehung aus. Da aber vor der Kommunikation Gottes seine Liebe liegt, ist letztere das Urmotiv der Kommunikation. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, Vers 16. Und diese Liebe soll sich im Leben des Menschen als Zeichen seiner Gemeinschaft mit Gott widerspiegeln. Also in diesem Sinne kann man sagen, die Liebe Gottes ist der eigentliche Ursprung der Mission, denn aus der Liebe kommt die Gemeinschaft, die Kommunikation in Gott, zum Menschen, in der Gemeinde, zum Mitmenschen, zur verlorenen Welt. Das Licht scheint in der Finsternis. Der Kommunikationsunterschied zwischen immanenter und ökonomischer Trinität. Die immanente Trinität ist Gottes Trinität in sich. Ökonomisch heißt, Gott tritt aus sich heraus gegenüber der Schöpfung. Aber diese eben dargestellte Deutung der Trinität als eine wesensmäßig kommunikative Beziehung wird zum Beispiel von W. Kreck abgelehnt. Er akzeptiert nur den inkarnierten, nicht aber den transzendent-trinitarischen Sohn Gottes als Offenbarer des Vaters. Und es ist auch ein christlicher Theologe, das heißt also auch in der christlichen Theologie müssen wir uns immer wieder verständigen, wovon wir sprechen. Wir können es nicht für selbstverständlich nehmen. Anders argumentiert E. Jüngel, der in den innertrinitarischen Beziehungen Gottes das Paradigma, das Musterbeispiel, für Gottes Beziehung zu den Menschen erkennt. Auch P. Lönning zum Beispiel erkennt die Notwendigkeit der Konzentration auf ein trinitarisches Leitmotiv, wie er sagt. Er stellt jedoch die Frage, ob die Beziehung von Christus zur Menschheit in hinreichendem Maße die Beziehung von Vater, Sohn, Heiligen Geist erklären kann. Eine Bejahung dieser Frage würde bedeuten, dass Christi Menschwerdung und Kommunikation mit den Menschen alle Wahrheit über die innertrinitarischen Kommunikationsstrukturen widerspiegeln würde. Dies erscheint jedoch aus zwei Gründen ausgeschlossen. Zum einen gibt es nicht kommunizierte Wahrheit innerhalb der ökonomischen Trinität, also Vater ist im Himmel, der Sohn auf Erden. Zum Beispiel Markus 13, 32 und die Parallelstelle Matthäus 24, 36 betonen, dass der Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi allein dem Vater bekannt sind, jedoch verborgen für die Engel im Himmel und für den Sohn. Zum anderen gibt es nicht kommunizierte Wahrheit zwischen Christus und Menschen, zum Beispiel seinen Jüngern. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 7 erklärt Jesus seinen Jüngern, dass es ihnen nicht zukommt, uchimon estin gnonai, den Zeitpunkt der Wiederherstellung des Reiches für Israel zu kennen. Auch hier verweist Jesus auf die dem Vater eigene Macht, diese Zeit festzusetzen. Vers 7, chronos echaios hus ho pater eteto ente idea exusia. Also Zeiten, interessant hier, hier geht's zurück, vielleicht lange, Clemens? Ich habe, glaube ich, zu viel oder zu wenig Kaffee. Machen wir. Genau. Nee, zur Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 7. 1, Vers 7, genau. Okay, danke. Also Chronos, also die vergehende physikalische Zeit, oder Kairos, also die von Gott bereitete, der heilsrelevante Augenblick, das ist nicht für die Jünger. Nur der Vater hat die Macht, diese Zeit festzusetzen. Das heißt, es gibt daher Geheimnisse, sowohl innerhalb der ökonomischen Trinität zwischen Vater im Himmel, Sohn auf Erden, als auch zwischen Christus auf Erden und den Menschen. Die Kommunikation zwischen dem Heiligen Geist und dem Vater ist in Römer 8, Vers 26 bis 27 in Bezug auf die Christen beschrieben. Der Heilige Geist vertritt die Gläubigen vor Gott mit unhörbaren und unaussprechlichen Worten, und er ergänzt das schwache, unangemessene Gebet der Christen und vervollkommnet es, sodass es Gott gemäß ist. Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Was heißt jetzt so eine Aussage in Bezug auf das Gebet in den Religionen, in den verschiedenen, wo ja auch gebetet wird, aber wo eben dieser Faktor Heiliger Geist, der auch dann die Erkenntnis Jesu als Sohn Gottes bringt, fehlt? Das heißt, Gott selbst erkennt, welche Gedanken der Heilige Geist kommunizieren will, und Gott hilft dem schwachen Gebet des Christen auf. Ist auch sehr, sehr tröstlich, denke ich. Hier zeigt sie also eine Intensität und Vollkommenheit der Kommunikation, wie sie für die innerweltlich-menschliche Kommunikation und auch die menschlich-göttliche Kommunikation weder erreichbar noch vorstellbar ist. Also Gottes trinitarische Kommunikation wird in einer heruntergebrochenen Weise geschöpflich auch ein Stück weit wiedergespiegelt, aber sie ist viel, viel größer, als was wir auf Erden uns vorstellen oder haben können. Es zeigt sich, dass innerhalb der immanenten Trinität Gottes eine qualitativ vollkommene Kommunikationsgemeinschaft besteht, aber in der ökonomischen Trinität gibt es also durchaus Unterschiede in den Inhalten. In dem Sinne ist also diese Allwissenheit nur für Gott den Vater bezeugt, der sowohl den Sohn als auch den Heiligen Geist an Wissen übertrifft, aber er gibt nach seinem Belieben, nach seinem Wohlgefallen dieses Wissen an die zweite und dritte Person der Trinität weiter. Oder er enthält es auch vor bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Somit sind der Sohn und der Heilige Geist wesensmäßig eins mit dem Vater, jedoch zugleich ihm in Bezug auf dieses Wissen untergeordnet. Daher können wir festhalten, Ertrag, erstens, das Sein Gottes ist in Bezug auf den Menschen durch sein nicht-verbales Schöpfungsunterhaltungswerk wesensmäßig kommunikativ. Insofern, dass auch die Taten Gottes sprechen. Demgegenüber, und wir haben ja vorhin gehört, es sind ständig Wunder, die passieren, die überhaupt den Fortgang der Schöpfung gewährleisten. Demgegenüber wird die Trinität Gottes erst durch sein Wort dem Menschen kommuniziert. Dass der Monotheismus trinitarisch ist, kann man an der Schöpfung nicht erkennen. Das wird erst durch das Wort den Menschen aufgeschlossen. Und Gottes Kreativität und Kommunikativität sind die zwei grundlegenden Aspekte seiner nichtverbalen Offenbarung. Und auch der Mensch besitzt aufgrund seiner Gottebenbildlichkeit, da kommen wir noch drauf, Kreativität und Kommunikativität als grundlegende Dimensionen seines Menschseins, die auch in einem gewissen Maße weiter vorhanden sind und funktionieren, auch nach dem Fall des Menschen. Er wird Sünder, er ist getrennt von Gott, hat dennoch in einem gewissen Maße diese Dimension. Zweitens, die menschliche Sprache kann aufgrund ihrer geschöpflichen Begrenztheit nur bedingt Wahrheit über die immanente Trinität kommunizieren, also was Gott in sich ist oder wer er in sich ist. Die Heilige Schrift bezeugt die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist in der immanenten Trinität. Und vor der Kommunikation steht die Liebe Gottes, die in der Erschaffung des Menschen als Ebenbild und gegenüber Gottes ihren Ausdruck findet. Und drittens, die Heilige Schrift bezeugt eine vollkommene Kommunikationsgemeinschaft in der immanenten Trinität. Doch in der ökonomischen Trinität nach außen hin ist sie unvollkommen, denn der Vater ist allwissend und gibt sein Wissen an den Sohn und den Heiligen Geist weiter. Damit kommen wir zu Punkt 3, menschliche Sprache als Kommunikationsmedium, und kommen zuerst 3.1 zur Krise des Gottesbegriffs. Diese theologische Grundlegung einer Kommunikationstheorie begann mit dem biblischen und theologischen Nachweis der Trinität Gottes. Gottes immanente Kommunikation zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist ist die notwendige Voraussetzung für die Möglichkeit menschlicher Kommunikation. Und diese Unabdingbarkeit zeigte sich, diese Voraussetzung zeigte sich, als eine bestimmte Strömung der Theologie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts versuchte, dem Begriff Gott seinen bisherigen Inhalt zu entziehen. Und es wurde versucht, die Gottesidee sterben zu lassen. Und die sogenannte Theologie des Todes Gottes behauptete ja, dass Gott sich nicht als handlungsfähig erwiesen habe und deshalb tot sei. Tot nicht im Sinne der Verneinung seiner Existenz, sondern die Anerkennung oder Behauptung seiner Passivität und Unansprechbarkeit. Und folglich blieb nur die innerweltliche zwischenmenschliche Beziehung, die mit dem Begriff Gott bezeichnet wurde. Also da, wo sich zwei Menschen begegnen, da passiert Gott. Und ein Vertreter dieses anthropozentrischen, auf den Menschen bezogenen Ansatzes ist zum Beispiel Karl Kren. Er versucht, das vernünftige Denken auf den Weg der Gotteserkenntnis zu bringen, lehnt aber die Mittel der Logik ab. Der Grund ist, sagt er, dass diese Mittel der Logik immer zu einem Bezugsrahmen stehen und deshalb notwendigerweise ambivalent sind. Und für den Bezugrahmen der Existenz Gottes folgt daraus die inhärente Unfähigkeit der Logik, irgendwelche Schlüsse für den Bereich jenseits des Immanenten des Endlichen zu ziehen. Er hat recht, aus dieser Welt heraus können wir keinen Zugang bekommen zu Gott ohne das Werkzeug der Offenbarung, was Gott selbst uns geben muss. Hier zeigt sich die Notwendigkeit der Offenbarung als entscheidende erkenntnistheoretische Kategorie. An dieser Stelle ergibt sich für Kren die Frage, warum die Enthüllung der Erkenntnis Gottes bei einigen Menschen stattfindet, bei anderen jedoch nicht. Vorhin hatten wir den Faktor des Heiligen Geistes schon gehört. Das sieht er aber nicht, sondern er sagt, für ihn ist die Antwort der Zufall, der diese Enthüllung bringt oder auch nicht. Also Gottes Erkenntnis ist Glückssache für ihn. In der neutestamentlichen Perspektive des Paulus ist es jedoch nicht der Zufall, sondern Gott selbst, der dem Menschen die Enthüllung zur Ganzheit der Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus ermöglicht. Matthäus 11, 27, Römer 8, Vers 29. Und diese Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus sollte zu einer Gestalt christlicher Kirchengemeinschaft und Gottesdienst führen, die, wie im Neuen Testament, eine Kontrastgesellschaft bildet, wie P. Stuhlmacher treffend bemerkt. Insofern hat die Entwicklung des neuzeitlichen Gottesglaubens eine unmittelbare Auswirkung auf den Kommunikationsinhalt der christlichen Gemeinschaft. 3.2, die Krise des Sprachverständnisses. Wir haben die Ablehnung eines biblischen Gottesbegriffs als Grundlage der menschlichen Geschöpflichkeit und der darauf begründeten Kommunikation und Sprachfähigkeit beobachtet. Und daraus folgte logischerweise eine Krise in der Anerkennung der menschlichen Personalität und Sprache. Weil die menschliche Sprache als ein Ausdruck der Geschöpflichkeit und Ebenbildlichkeit Gottes abgelehnt wurde, musste eine alternative Letztbegründung für den Ursprung der Sprache geboten werden. Es stellt sich die Frage, ob es eine Letztbegründung von Sprache jenseits der Existenz des biblischen Gottes als des Schöpfers der Sprache gibt. E. Schmalenberg hat philosophische Versuche einer sprachlichen Letztbegründung untersucht und verfolgt die Hypothese, dass es unzulässig ist, die menschliche Sprache auf ein letztes a priori festzulegen, weil dies einem weltanschaulichen Dogmatismus gleichkomme. Seine Feststellung ist auf dem Hintergrund der bisher erörterten Lage beizupflichten, Zitat, behauptet der Mensch, die letzten nicht mehr hinterfragbaren Bedingungen von Erkenntnis, Sprache und Verständigung erkannt zu haben, so hat er sich gleichsam selbst an die Stelle Gottes gesetzt. Zitat Ende. Aus schöpfungstheologischer Sicht wird deutlich, dass die Sprachfähigkeit des Menschen, die ihn von der übrigen Kreatur unterscheidet, ein göttliches Geheimnis bleiben muss. Diese Fähigkeit ist ein unmittelbarer Abglanz und Ausfluss des Wesens Gottes, der seinem trinitarischen Wesen nach ein sprechender Gott ist. In unübertroffener Weise wird dies ja im Prolog des Johannesevangeliums ausgesagt, Gott selbst ist das Wort in Gestalt des Sohnes, der bei Gott war und Mensch wurde, Johannes 1, Vers 1, 2 und 14. So bleibt die Letztbegründung der Sprache ein Geheimnis und zugleich ein zentrales Ausdrucksmittel der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Die Kraft des Wortes entspringt der Autorität des Sprechenden, also der Autorität Gottes, als des Schöpfers und Erlösers. Und die Sprachmacht des Menschen, die Gott dem Menschen gibt, führt im Zusammenhang der Kommunikationsmöglichkeiten des neuen Jahrtausends zu einer neuen Qualität der Fernnachbarschaft in einer globalisierten Welt. Und wir erleben ja, wie die technischen Möglichkeiten jedem Menschen eine enorme Sprachmacht und Verbreitungsmöglichkeiten zukommen lassen. Und diese neue Qualität der Fernnachbarschaft hat das Potenzial, einen moralischen Weltklimawandel herbeizuführen, wie der Philosoph P. Sloterdijk ausführt. Zitat: Dieser moralische Weltklimawandel geht auf die positiven Nebenwirkungen einer im Übrigen sehr gefährlichen Verwandlung in der Weltform der Modernen zurück. Auf die Unterdrückung der herkömmlichen Distanzhygiene, bei welcher der Abstand selbst konfliktvermeidend wirkt, und die Schwächung der Grenzfunktionen. Für beides sind die modernen Raumvernichtungstechniken verantwortlich, an erster Stelle die schnellen Transportmittel und ultraschnellen Nachrichtentechniken. Sie haben dafür gesorgt, dass ein völlig neues System virtueller Nachbarschaften, virtueller Solidaritäten und Kommunitäten entstanden ist, mit deren Auftauchen die Basisdaten der konventionellen Soziologien außer Kraft gesetzt wurden. Ich nenne die Summe dieser Verhältnisse Fernnachbarschaften. Die Globalisierung hat für den Ernstfall fernnachbarschaftlicher Weltbezüge gesorgt. Wenn man von dem Abenteuer der Moral hat sprechen können, wird es im kommenden Jahrhundert nicht vor allem in der Kultivierung der Ferntugenden bestehen? Hier zeigt sich, wie die Krise des Sprachverständnisses eine große Tragweite bis in das Zusammenleben der Völker hinein bereits hat und in Zukunft haben wird. 3.3. Heilsgeschichtliche Kommunikationszäsuren, Einschnitte. Gott gab dem Menschen in den Schöpfungstexten die notwendige Autorität zur Durchsetzung seiner Sprachziele. Die Namensgebung der Tiere war ein sprachlicher Akt der Herrschaft über die Schöpfung für den Menschen, Genesis 1, Vers 28 oder 2, Vers 19. Die sprachliche Herrschaft des Menschen ist jedoch nicht unbegrenzt, sondern findet ihre Grenze in der sprachlichen Herrschaft Gottes. Die Übertretung des Existenzrahmens Gottes für den Menschen, Genesis 2, 16 bis 17, brachte die Korruption der Kommunikation zwischen Mensch und Gott. Der Mensch versteckt sich, Gott sucht ihn. Wo bist du? Diese Korruption gipfelte in der Vertreibung aus dem paradiesischen Garten, Genesis 3. Dennoch war die Kommunikationsfähigkeit des Menschen immer noch in einer begrenzten Weise intakt. Er ist ja nicht auf einmal stumm geworden, es ging ja weiter. Er konnte sich in der Gemeinschaft organisieren und sich auf ein gemeinsames Handlungsziel mit seinen Mitmenschen einigen. Der babylonische Turmbau illustriert diese Einheit der Sprache, Genesis 11, Vers 1, die eine Verständigung auf ein gemeinsames Ziel erst möglich machte, Genesis 11, Verse 3 bis 4. Dieses Ziel war die Selbstbenennung der Menschen mit einem Namen zur Sicherung der Einheit der Menschheit gegen eine drohende Zerstreuung über die ganze Erde, Genesis 11, Vers 4. Also die Menschen hatten schon das antizipiert, befürchtet, was dann tatsächlich auch eintrat. Und das Mittel zu dieser Namensgebung war der Bau einer Stadt und eines Turms. Gott erkannte die sprachwirksame Kraft der Menschen, doch er zerstörte, das ist jetzt sehr interessant, er zerstörte nicht etwa ihre Bauwerke, sondern er zerstörte ihre Kommunikationseinheit, Genesis 11, Vers 6 bis 7. Das war viel effektiver, viel gründlicher, denn damit war das Ziel der Menschheit gescheitert. Zugleich war sowohl die Sprachenvielfalt als auch die damit einhergehende Völkervielfalt und Kulturenvielfalt etabliert, Genesis 11, Vers 8 bis 9. Wir haben, 6.500 Sprachen auf der Welt heutzutage. Eine totale Zersplitterung der Menschheit. Und bemerkenswert ist hier die Verbindung von Volk und Sprache in Genesis 11, Vers 6. Einerlei Volk und einerlei Sprache, am Echad Vesafa Achad. Also Volk und Sprache hier stark verbunden und eben durch das Zerbrechen der Einheitssprache auch das Zerbrechen der Einheit der Völker und Kulturen. Als mittelbare Folge des Falls Adams begrenzt Gott die Macht der von ihm kommunikativ getrennten Menschheit, indem er die Sprachfunktion so tiefgreifend stört, dass die Handlungsfunktion der Sprache in hohem Maße eingeschränkt wird. Aus biblisch-theologischer und heilsgeschichtlicher Sicht erscheint das Pfingstereignis im NT als Erlösung aus der Sprachverwirrung im AT im Sinne eines wiederherstellenden Sprachenwunders. Gibt es hier Entsprechungen in der Sprachfunktion? H. Krämer stellt Genesis 1 bis 11 und Apostelgeschichte 2 als Zeugnisse des Zusammenbruchs und der Wiederherstellung der Kommunikation einander gegenüber. Die Geschichte der Sprachverwirrung ist Gottes Gericht über das seit dem Sündenfall gebrochene Zwiegespräch zwischen Gott und Mensch sowie zwischen Mensch und Mensch. Was passiert, als der Mensch rausgeworfen wird aus dem Paradies? Er bringt erstmal seinen Bruder um. Doch an Pfingsten wird das Zwiegespräch zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt zu voller und echter Kommunikation. Daraus folgert Krämer, Zitat, Sündenfall und Erlösung, Babel und Pfingsten sind die beiden verborgenen Faktoren in Sprache und Kommunikation. Zitat Ende. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 wird der Heilige Geist als Agent der Sprachenvielfalt identifiziert. Und aus Apostelgeschichte 2, Vers 8 bis 11 geht hervor, dass die anderen Sprachen, in Vers 4, heterais glossais, eigenständige Sprachen, zumindest jedoch Dialekte des Ostens waren. Das Pfingstereignis brachte zwar nicht die Wiederherstellung der vorbabylonischen Einheitssprache, doch es brachte das universale Kommunikationsangebot Gottes an alle Völker über die Grenze des Volkes Israel hinaus. Das war ja die fundamentale Grenzüberschreitung des Evangeliums zu allen Nationen. Mit Pfingsten wechselte der Modus der Kommunikation Gottes von der überwiegend zentripetalen zu überwiegend zentrifugalen Orientierung. Und entsprechend wird das Ziel dieser Kommunikationsabsicht, sprich Mission, unser Thema heute, aus neutestamentlicher Sicht erst dann erreicht sein, wenn Gottes Kommunikationsangebot des Evangeliums alle Völker erreicht haben wird, Matthäus 24, Vers 14. Dann werden aus jeder Sprache und ethnischen Gruppe Vertreter in Gottes Gegenwart sein, Offenbarung 7, Vers 9, aus allen Völkern, Sprachen, Nationen, als Beweis dafür, dass Gottes Heilsangebot tatsächlich an die ganze Welt ergangen ist. Das ist dann sozusagen die Begleichung der offenen Rechnung seit Babel, für die, die glauben, sodass alle die Chance hatten. Ertrag: Erstens, weder die menschliche Logik noch der glückliche Zufall vermögen die Gotteserkenntnis zu sichern, denn wahre Gotteserkenntnis kommt allein durch den Glauben an den sich in der Heiligen Schrift offenbarenden Gott. Zweitens, die Reduktion des Gottesbegriffs führte in eine Sprachkrise. Diese Sprachkrise bedeutet, dass eine Letztbegründung der Sprache und Sprachfähigkeit des Menschen jenseits des Gottesbegriffs noch aussteht. Drittens, die Einheit von Sprache und Handlung ist in Gottes Schöpfungsakten vorhanden. Aus biblisch-theologischer Sicht stellt das Pfingstereignis die zeichenhafte Wiederherstellung der Kommunikationsgemeinschaft zwischen Gott, Mensch und Mitmensch im universalen Sinne dar. Dies war eine Überwindung der babylonischen Ausspaltung der Einheit von Sprache und Handlung als Strafe für den Missbrauch der Kommunikationsfähigkeit der Menschheit. Und der letzte Hauptpunkt, 4, die Gott-Ebenbildlichkeit als Kommunikationsziel. 4.1, die Begründung menschlicher Personalität. Nach der Untersuchung der trinitarischen Kommunikationsgemeinschaft und des Kommunikationsmediums Sprache soll im Folgenden das Ziel der theologischen Kommunikation betrachtet werden. Dies ist die Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen, die Imago Dei. In Genesis 1, 26 bis 28 wird der Ursprung und die Bestimmung der menschlichen Existenz formuliert. Der Mensch ist als Abbild Gottes in die Ähnlichkeit Gottes geschaffen, als Mann und als Frau. Seine Bestimmung ist die Herrschaft über die Tierwelt und die Kultivierung des Gartens. Er übertrifft die Schöpfung insofern, als nur er in die Lage versetzt wurde, in eine Beziehung mit Gott zu treten. Und dieses Vorrecht macht ihn zur Person, wie Dahlfert und Jüngel treffend definieren, Zitat, geschöpfliches Gegenüber Gottes zu sein, das dazu bestimmt ist, dessen Anspruch zu entsprechen, konstituiert den Menschen als Person, Zitat Ende. Dieses Personsein verpflichtet den Menschen, sein Menschsein gottgemäß zu gestalten, um als Ebenbild Gottes ihn wiederzuspiegeln. Der unsichtbare und unergreifbare Gott redet den Menschen durch sein Wort an. Und dieser Anredecharakter des Wortes Gottes spricht dem Menschen eine Würde zu, die von Gott selbst kommt. Jedoch ist die Reduktion von Wort Gottes auf die Person Jesu Christi problematisch, denn dieser Christozentrismus vernachlässigt die heilsgeschichtliche Dimension der biblischen Offenbarung. Denn das präinkarnatorische, alttestamentliche Zeugnis der Heiligen Schrift wird nicht genügend in Betracht gezogen. Und die trinitarische Kommunikationsgemeinschaft bestand bereits vor der Inkarnation des Sohnes. Also auch vor der Menschwerdung Christi war ja Gott in Gemeinschaft mit sich und hat auch schon mit seinem Volk im alten Bund gehandelt. Diese Kommunikationsfähigkeit und das damit verbundene Kommunikationsbedürfnis der Trinität gingen bei der Schöpfung des Menschen auf seine Persönlichkeit über. Und zwei wesentliche Merkmale der Gottebenbildlichkeit des Menschen werden von Dahlfert und Jüngel angeführt. Erstens die Verantwortung. Der Mensch ist Gott verantwortlich für das Potenzial, das Gott ihm Kraft seines Personenseins gegeben hat. Und daraus erwächst zweitens die Freiheit. Gott ermöglicht dem Menschen ein Sein in Freiheit, in der er sein Handeln entfalten kann. Er kann die Kommunikationsgemeinschaft mit Gott annehmen oder verweigern. Dadurch aber, dass Gott zu Menschen als einem Gegenüber redet und nicht an ihm handelt, um einen Zwang auszuüben, erhält der Mensch einen Freiraum, der eine Antwort der Liebe zu Gott erst ermöglicht. Allerdings ist das Reden Gottes nach dem Sündenfall nicht mehr qualitativ und quantitativ in dem Maße präsent und unmittelbar, wie es vor dem Fall im paradiesischen Garten war. Deswegen, diese Qualität ist für uns kaum vorstellbar, auch wenn wir davon lesen. Entsprechend steht auch alle menschliche Erkenntnis des Redens Gottes unter dem Vorbehalt der gefallenen Schöpfung. Dies wird in 1. Korinther 13, Vers 9 treffend ausgedrückt. Denn wir erkennen zum Teil und wir prophezeien zum Teil. Ekmeros, zweimal betont. 4.2. Gottes Kommunikation als Ermöglichung kommunikativen Menschseins. Vor diesem Hintergrund kann erst die Liebe Gottes angemessen gewürdigt werden. Aus dem Motiv der Liebe heraus spricht Gott den Menschen auch nach dem schuldhaften Fall weiter an. Wo bist du? Weil er ihm die Fähigkeit der Ansprechbarkeit gnädigerweise erhalten hat. Entsprechend formuliert es Römer 10, Vers 8 zum Vergleich Deuteronomium 30, Vers 14. Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen oder verkündigen. Der Weg zum Glauben führt über das Hören des Wortes Christi, Römer 10, Vers 17. Weil er der von Gott geschaffenen Grundstruktur des Menschen entspricht. Hierzu bemerkt Jüngel treffend, Zitat, diese Ansprechbarkeit gehört in einem fundamentalen Sinn zur Gottebenbildlichkeit des Menschen. Der Mensch ist ein durch das Wort konstituiertes und organisiertes Wesen. Hörend ist der Mensch Mensch. Nur weil er hören kann, vermag er zu sprechen, zu denken, zu handeln und darin menschlich zu sein. Hörend stellt sich der Mensch auf Gottes Beziehung zu ihm ein, um so seinem Gott zu entsprechen. Zitat Ende. Jüngel definiert die Aufgabe der theologischen Anthropologie als die Bestreitung der Göttlichkeit des Menschen, denn das Streben nach Gottgleichheit brachte dem Menschen den Verlust der Gottebenbildlichkeit. Und die Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit erfolgt durch die Christusebenbildlichkeit gemäß Römer 8, Vers 29. In der Person Jesu Christi vereinigen sich die Aspekte von Sprache und Handlung, da er die Worttat Gottes, da war, in inkarnierter Gestalt ist, physikalisch Fleisch und Blut. Also hier sehen wir eine christologische Fokussierung der Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus, die ein Ausdruck seiner Liebe zum Menschen ist. In Jesus Christus hat Gott sein eigenes Wesen als Mensch in Raum und Zeit offenbart, in der vollkommenen Einheit von Wort und Tat. Im biblisch-semitischen Verstehensraster bilden Wort und Tat eine unauflösbare Einheit. Und diese Einheit wird zu einer ganzheitlichen Bewegung der Zuwendung von Gott zu Menschen und von Menschen zu seinem Nächsten. Im Gegensatz dazu steht ja die Aufspaltung von Wort und Tat durch den logischen Dualismus im westlich-rationalistischen Verstehensraster. Und wir haben ja in den vergangenen Jahren auch darüber gesprochen. Aus dieser dualistischen Spaltung von Wort und Tat folgt, dass der Aspekt der Handlung, ebenso wie das Reden Gottes, bis in die gegenwärtige Theologie kontrovers diskutiert wird. Die Gottebenbildlichkeit als Aufgabe. Ein abschließender Aspekt der Frage nach der Imago Dei ist die Aufgabe und das Ziel der göttlich-menschlichen Kommunikationsgemeinschaft. Wenn man diese Frage von ihrem Ziel her beleuchtet, also der eschatologischen Perspektive der Mission, so ist festzustellen, dass Gott alles in allem sein wird. 1. Korinther 15, Vers 28. Diese Aussage bezieht sich auf die geordnete Umsetzung des ewigen Lebens in Christus, Vers 22. Zuerst kommt die Auferstehung Jesu, danach die haben wir jetzt seit 2000 Jahren hinter uns, danach die Auferstehung seiner Gemeinde, das steht noch aus, danach die Übergabe der Herrschaft und des Sieges Christi über alle Herrschaften, Mächte und Gewalten, einschließlich des Todes, an Gott den Vater, Vers 24 bis 26. Und zuletzt wird Jesus selbst sich dem Vater unterwerfen, damit das innertrinitarische Autoritätsgefälle wiederhergestellt ist. So wird der dreieinige Gott als Ganzheit alles erfüllen und ausfüllen, Vers 27 und 28. Und in der vollendeten Lebensgemeinschaft von Gott und Menschen, von Schöpfer und Geschöpf, verwirklicht sich dann die ursprüngliche Schöpfungsabsicht Gottes aus Genesis 1, Vers 27. Dies ist die wesentlich relationale Strukturierung der Gottebenbildlichkeit des Menschen, die ihren Ursprung hat in der relationalen Struktur Gottes, wie A. Peters ausführt. Während jedoch im AT das Konzept der Gottebenbildlichkeit vor allem durch den Herrschaftsauftrag über die Schöpfung bestimmt ist, wird im NT der anthropologische Gebrauch durch den christologischen Gebrauch ergänzt. In Genesis 1, 26 werden die Begriffe für Bild, Demut und Zelem komplementär ergänzend gebraucht, um einen gemeinsamen Sachverhalt auszudrücken. Es geht um die Würde des Menschen, die ihn von der übrigen Kreatur unterscheidet und abhebt. Und wenn man diesen Gebrauch von Dama, Bild, mit dem theologischen Gebrauch vergleicht, diesen anthropologischen, so zeigt sich Gottes Anspruch auf Einzigartigkeit gegenüber seiner Schöpfung oder menschengemachten Göttern. Und diesem Anspruch auf Einzigartigkeit, nur er ist Gott, entspricht in Genesis 1, 27 der Zuspruch der Zugehörigkeit des Menschen zu Gott. Es gibt nur diesen einen Gott, der sich offenbart, und der Mensch ist von ihm und gehört zu ihm. Fassen wir es zusammen. Erstens, der Mensch ist Person, Kraft seiner Beziehungsfähigkeit zu Gott, die ein Ausdruck seiner Gottebenbildlichkeit ist. Die innertrinitarische Kommunikationsfähigkeit und das Bedürfnis gingen auf den Menschen mit seiner Erschaffung über. Dementsprechend kommuniziert Gott mit dem Menschen primär durch das Wort und erhebt den Menschen durch die Anrede zu seiner spezifischen Würde. Diese konkretisiert sich in der Verantwortlichkeit und Freiheit des Menschen als Ausdruck der Gottebenbildlichkeit. Zweitens, auch nach dem Fall hat Gott dem Menschen die Fähigkeit der Ansprechbarkeit erhalten. Das ist gut so, sonst könnten wir gar keine Mission machen, weil das Wort gar nicht greifen könnte. Aber der Mensch ist immer noch ansprechbar. Und diese ist für den Menschen lebensnotwendig, da er durch das Wort konstituiert ist. Damit ist er auf das Wort als Grundlage der Ausübung seiner nicht materiellen Lebensfunktionen angewiesen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Matthäus 4, Vers 4. Und die Anmaßung der Gottgleichheit brachte den Verlust der Gottebenbildlichkeit, wird aber in Form der Christusebenbildlichkeit wiederhergestellt. Und drittens, das Ziel der Kommunikation ist die eschatologische Lebensgemeinschaft mit Gott als Wiederherstellung der Schöpfungsabsicht. Hierbei wird die anthropologische Gottebenbildlichkeit durch die christologische Gottebenbildlichkeit erfüllt. Fünf Zusammenfassungen und Thesen. Die theologische Beschreibung und Wertung des Phänomens Kommunikation verdeutlicht die Untrennbarkeit von Gott, Sprache und Mensch. Wie anhand der Heiligen Schrift aufgezeigt wurde, sind die notwendigen Faktoren der Kommunikation schöpfungsgemäß bestmöglich aufeinander abgestimmt gewesen. Doch nach dem Fall des Menschen fand die Kommunikation nur noch in unvollkommener Weise statt. Deswegen gibt es Missverständnisse zwischen Völkern, Sprachen und Kulturen unter dem Vorzeichen der Sünde. Die Theologie des 20. Jahrhunderts zeigte die Schwierigkeit, ein Gottes-, Sprach- und Menschenverständnis anzubieten, das der Wirklichkeit entspricht, was aber nicht mehr aufgrund der biblischen Offenbarung funktioniert, sondern aufgrund des Primats der Vernunft, der Moderne und Postmoderne. Gegenüber einem monistischen, also allein existenten Gottesbegriff bleibt festzuhalten, dass in Gott eine kommunikative, trinitarische Beziehung besteht. In dieser Beziehung hat das Phänomen Sprache den Ursprung. Gegenüber dem Verzicht auf eine Letztbegründung von Sprache bleibt festzuhalten, dass Sprache die Freiheit des Menschen konstituiert, nämlich die Freiheit, mit Gott in eine Beziehung zu treten oder sie zu verweigern. Und die Gottebenbildlichkeit wird nicht erst in Christus offenbart, sondern bereits die Erschaffung des Menschen beinhaltete sowohl seine Gottebenbildlichkeit als auch seine Kommunikation mit Gott. Deswegen am Schluss vier Thesen. Erstens, Kommunikation ist einerseits nonverbal im Sein Gottes, andererseits verbal in der Trinität Gottes begründet. Die Kommunikation in der Trinität ermöglicht die Kommunikation des Menschen mit Gott und den Mitmenschen. Zweitens, die menschliche Sprache ist aufgrund ihrer Geschöpflichkeit in ihrem Aussagevermögen begrenzt, jedoch für erfolgreiche Kommunikation hinreichend. Auch sie teilt im Urstand die Schöpfungsqualität sehr gut. Drittens, Gott schuf den Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Deshalb setzte er die Sprache als primäres Kommunikationsmedium und damit als Ausdruck der Würde des Menschen im Ebenbild Gottes ein. Und viertens, Gottes Schöpfungswerk ist Ausdruck der Einheit von Sprache und Handlung, von Wort und Tat. Diese Einheit ist ebenfalls Teil seines eschatologischen Erlösungswerkes, in dem die Gottebenbildlichkeit durch die Christusebenbildlichkeit wiederhergestellt wird.